SRF 3.
Die SBB und die Pünktlichkeit. Die Umsteigezeiten sollen verkürzt werden. Bahnkundenvertreter finden das keine gute Idee. Griechenland und die Flüchtlinge. Das Land soll 50.000 neue Aufnahmeplätze für Flüchtlinge schaffen. Die EU bezahlt. Die Krux mit dem Mindestkapital. Die Zürcher Privatbank Hottinger erfüllt die Anforderungen nicht mehr. Die Finanzmarktaufsicht schließt die Bank. Der Hochnebel und der Föhn, der Nebel löst sich zum Teil auf. Sonst gibt's Sonne und milde 15 Grad. Morgen wird es dann zudem föhnig. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Die SBB will pünktlicher sein und überlegt sich deshalb in Zukunft keine Anschlusszüge mehr abzuwarten. Im Dreieck Zürich-Bern-Basel finden derzeit entsprechende Tests statt. Pünktlichere Züge, das tönt doch gut. Aber Bahnkundenvertreter halten von der neuen SBB-Idee, wie die Pünktlichkeit verbessert werden soll, rein gar nichts. Monika Zumbrunn berichtet.
Kurt Schreiber ist ein großer Fan der Bahn und gleichzeitig einer der größten Kritiker der SBB. Ein Lob des Präsidenten von ProBahn fällt ins Gewicht, denn Kurt Schreiber vertritt als Präsident von ProBahn die Interessen der Kundschaft des öffentlichen Verkehrs. Das Lob gilt den Anschlüssen, die die SBB heute im engmaschigen ÖV-Netz bietet.
Man kommt dann zeitig wieder zu Hause an oder man kommt zeitig an ein Rendezvous. Man rechnet ja die notwendige Zeit ein, um die Reise zu machen. Und dann rechnet man damit, dass bei kleineren Zwischenfällen doch der Anschluss gewährleistet ist.
Denn die Praxis heute, bei Verspätungen von wenigen Minuten, klappt's mit den Anschlüssen. In Zukunft aber könnte es vermehrt heißen, der Anschluss konnte leider nicht abgewartet werden. Denn die SBB testet zurzeit, ob die Züge insgesamt pünktlicher werden, wenn sie Anschlüsse nicht mehr abwarten müssen. Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft im Dreieck Bern-Basel-Zürich. Wer also zum Beispiel von Bern nach Zürich fährt und dort nach Schaffhausen umsteigen will, verpasst den Anschluss allenfalls wegen 2 Minuten und muss eine halbe Stunde warten. Die SBB erwarteten so insgesamt mehr Pünktlichkeit, erklärt Mediensprecherin Franziska Frey.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pünktlichkeit im ganzen Netz steigt, wenn die Wartezeiten der Züge knapp bemessen ist. Und wir erhoffen uns von diesem Pilotprojekt entsprechende Resultate.
Für die Nulltoleranz bei Anschlusszügen hat ProBahn null Verständnis. Eine Änderung der Praxis sei schlecht für den öffentlichen Verkehr, ist Kurt Schreiber von ProBahn überzeugt.
Mit der Nulltoleranz, da werden eben dann wegen 2-3 Minuten Reisezeiten ohne weiteres um eine halbe Stunde und mehr verlängert. Und das macht die Bahn als Ganzes weniger attraktiv.
Ja, verpasste Anschlüsse seien ärgerlich, aber die Mehrheit der Passagiere könnten dennoch profitieren, kontert Franziska Frey von der SBB.
Die Zuverlässigkeit für viele Reisende wird steigen, die einen Anschluss ansonsten hätten abwarten müssen und eventuell selbst Verspätung gekriegt hätten. Für Einzelreisende kann es zu Anschlussbrüchen kommen, aber im Verhältnis stehen dann viele Reisende, die pünktlich sind dafür.
Entschieden ist noch nichts. Das Pilotprojekt läuft bis Ende Jahr. Nächstes Jahr zieht die SBB Bilanz und entscheidet, ob und wie lange in Zukunft ein Anschlusszug eine Verspätung noch abwartet.
Und wir bleiben gleich bei der SBB. Nina Gigax in Zürich haben Vertreter von Bund, Kanton und SBB den zweiten Teil der neuen Durchmesserlinie im Hauptbahnhof eingeweiht.
In Betrieb genommen wird sie zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Dank der Durchmesserlinie müssen Fernverkehrszüge nicht mehr in den alten Sackbahnhof einfahren und die Lokomotive wechseln. Sie können direkt durchfahren. So wird die Kapazität des Hauptbahnhofs Zürich erhöht. Der heute eröffnete Teil der Durchmesserlinie besteht aus 2 Viadukten über die bestehenden Gleisanlagen hinweg. Die erste Etappe war der Weinberg-Tunnel vom neuen unterirdischen Bahnhof Löwenstraße nach Oerlikon. Sie wurde 2014 eröffnet. Das ganze Projekt kostet rund 2 Milliarden Franken. Die Zürcher Privatbank Hottinger ist Konkurs gegangen und wird von der FINMA, der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, geschlossen. Die FINMA schreibt, sie habe vor einiger Zeit festgestellt, dass die Bank das per Gesetz erforderliche Mindestkapital unterschreite. Der Grund seien stetige Verluste und ungelöste Rechtsfälle gewesen. Die Bank Hottinger hat rund 1500 Kunden und etwa 50 Angestellte. Primäres Ziel sei nun der Schutz der Kunden. In einem ersten Schritt würden die Kunden Guthaben bis 100.000 Franken zurückerstattet. Die Urner Staatsanwaltschaft weist Kritik im Prozess gegen einen ehemaligen Barbetreiber aus Erstfeld zurück. Die SRF-Sendung Rundschau hatte kritisiert, die Staatsanwaltschaft habe unter anderem Ermittlungsergebnisse verschwiegen. Zum Auftakt des dritten Prozesstages sagte der Urner Oberstaatsanwalt Thomas Imholz nun, die Staatsanwaltschaft habe zu keinem Zeitpunkt gelogen oder etwas verschwiegen. Das Gericht muss beurteilen, ob der ehemalige Barbetreiber im Jahr 2010 auf einen Gast geschossen und Monate später einen Mann damit beauftragt hatte, seine Frau zu töten. Der Nordosten Afghanistans ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Auch in Indien und Pakistan war das Beben gemäß Agenturberichten zu spüren. Die Behörden in Pakistan melden 9 Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Auch in Afghanistan soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Die US-Erdbebenwarte gibt die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum soll in 200 Kilometern Tiefe gelegen haben, südöstlich der Stadt Faisabad. Der Chef des asiatischen Fußballverbands, Scheich Salman bin Ibrahim al-Khalifa aus Bahrain, bewirbt sich als FIFA-Präsident. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Bahrains BNA. Damit gibt es bisher 6 Bewerber für die Nachfolge des abtretenden Josef Blatter. Bis heute um Mitternacht haben mögliche Anwärter noch Zeit, ihre Kandidatur einzureichen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.925 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,817 gehandelt, der Dollar zu 98,06 Rappen. Das Wetter. Der Hochnebel bleibt im Mittelland teils hartnäckig, sonst gibt es viel Sonnenschein. Morgen liegt im Mittelland erneut Nebel, sonst scheint mit Föhn oft die Sonne. Es bleibt mild bei 12 bis 18 Grad. Im Westen und Süden ziehen Wolken auf.
Info 3 Mittag.
Mehr Unterkünfte für Flüchtlinge und verstärkte Grenzkontrollen. Die EU will die Flüchtlingsströme auf der Balkanroute verlangsamen. Auf dieser Route sollen unter anderem 100.000 Plätze für ankommende Flüchtlinge geschaffen werden. Darauf haben sich die 13 Staats- und Regierungschefs gestern in Brüssel geeinigt. Beschlossen wurde auch, dass Griechenland 50.000 der 100.000 Aufnahmeplätze zur Verfügung stellen soll. Ich habe Corinna Jessen in Athen gefragt, wie soll das gehen? Wo soll Griechenland so viele Menschen unterbringen?
Nun, es soll eben kein Lager werden, nicht ein großes Lager, keine Lagerstadt oder ein Ghetto von 50.000 oder 60.000 Flüchtlingen. Tsipras hat durchgesetzt, dass 20.000 Flüchtlinge in leerstehendem Mietraum untergebracht werden, und zwar bezuschusst von Geldern von der EU. Das ist auch ein kleiner Auftrieb für die griechische Krise natürlich. Das wären 20.000. Dann hat man ja schon ungefähr 7.000 Plätze in den sogenannten Hotspots beschlossen auf den Inseln. Bleiben also noch 20.000, und davon sollen 10 um Athen herum und 10 in Nordgriechenland geschaffen werden.
Und wie kommt das im Volk an, diese Idee?
Natürlich muss man damit rechnen, dass wenn dann die Orte tatsächlich konkret ausgesucht sind, wo diese Lager von immerhin 10.000 Flüchtlingen oder Plätzen entstehen sollen, dann muss man damit rechnen, dass sich Proteste in der Bevölkerung da laut werden. Das war bisher immer so. Auf der anderen Seite, es ist nicht anders zu machen. Man muss es durchsetzen, und es wird natürlich auch die Auswahl des Ortes wird sicherlich berücksichtigen, dass diese Lager nicht in allzu nahe Nachbarschaft zu sensiblen Bereichen liegen, weiß ich, Schulen, Krankenhäusern oder Ähnlichem. Aber es wird sehr, sehr schwierig werden.
Wir sprechen jetzt von Lagern. Was passiert denn eigentlich in Zukunft, wenn 50.000 Menschen in verschiedenen Lagern untergebracht sind? Was passiert mit diesen Menschen in Zukunft?
Das ist die ganz große Frage. Und natürlich, gut, die EU hat ja beschlossen, man wird diejenigen, die tatsächlich eine Aussicht auf ein Asyl haben, in irgendeiner Weise verteilen über die gesamte EU. Das mag ja in der nächster Zeit jetzt auch in größerer Zahl mal anlaufen. Aber es werden immer noch viele, viele übrig bleiben, Tausende, Zehntausende, die man eben nicht weiter verteilen kann. Und was passiert dann mit denen? Darauf hat man noch keine Antwort bekommen. Und das ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen zum Beispiel mit Flüchtlingen aus Afghanistan, wo im Augenblick eigentlich gar kein Rückverfahren möglich ist, ja, die sind dann in der Falle in Griechenland. Und das wird sich natürlich ganz bestimmt nicht in einer vorübergehenden Unterbringung lösen lassen.
Sagt die Journalistin Corinna Jessen in Athen.
Info 3 Mittag.
In Polen schwanken die Menschen heute zwischen Jubel und blankem Entsetzen. So beschreiben polnische Medien den Tag nach dem historischen Rechtsruck. Die Partei Recht und Gerechtigkeit der nationalkonservativen Opposition hat möglicherweise die absolute Mehrheit im Parlament gewonnen. Ein Sieg, der heftige Proteste auslöst, wie Osteuropa-Korrespondent Urs Brudra schildert.
Bis gestern sprach man in Polen von Polen A und Polen B. In Polen A läuft die Wirtschaft, man schaut nach Brüssel und wählt die liberale Bürgerplattform, die 8 Jahre an der Macht war. Polen A erstreckte sich von der Grenze zu Deutschland bis weit über die Mitte des Landes hinaus. Polen B, das waren die abgehängten Provinzen an der Ostgrenze. Da gab es kaum Jobs, man trank Wodka, hörte den katholischen Hetzsender Radio Maria und wählte Recht und Gerechtigkeit. Doch Polen A und Polen B ist vorbei, jedenfalls politisch. Recht und Gerechtigkeit hat die Wahlen von Ost bis West fast im ganzen Land gewonnen, sogar in Warschau und seiner Region. So wenig die Wahlkarte einen Graben zwischen Ost und West zeigt, so wenig zeigt sie einen zwischen Stadt und Land. In den Dörfern gewann Recht und Gerechtigkeit besonders deutlich, aber sie gewann auch in den Großstädten. Und dieser Sieg beeindruckt nicht nur geografisch, sondern auch gesellschaftlich. Die über 60-Jährigen hat Recht und Gerechtigkeit ohnehin auf ihrer Seite. Aber die Partei hätte die Wahlen auch gewonnen, wenn nur die unter 30-Jährigen hätten wählen dürfen. Das Gleiche zeigt sich beim Bildungsgrad. Zwar gilt, je tiefer der Schulabschluss, desto stärker Recht und Gerechtigkeit. Aber auch Hochschulabgänger waren mehrheitlich für diese Partei. Dank dieses Erfolges durch alle Milieus und Landesteile gelang Recht und Gerechtigkeit, was seit der Wiedereinführung der Demokratie vor einem Vierteljahrhundert noch keiner Partei gelang. Sie kann voraussichtlich allein regieren. Entsprechend heftig fallen heute die Reaktionen aus. «Budapest in Warschau», titelt die liberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza, deren Chefredaktor Recht und Gerechtigkeit erklärtermaßen hasst. Der Titel spielt darauf an, dass Parteichef Jaroslaw Kaczynski den ungarischen Premier Viktor Orban schätzt und versucht sein könnte, seine Politik zu kopieren. Der Kommentator der Konservativen Rzeczpospolita schreibt, «Wir sind in einem anderen Polen erwacht und ich hoffe, dass Recht und Gerechtigkeit die Verantwortung auf ihren Schultern spürt. Die Partei müsse jetzt beweisen, dass die Vorurteile in Westeuropa über sie falsch seien und dass sie eine europäische Partei sei.» Schrankenlose Freude hingegen beim nationalkonservativen Webportal Politice. «Polen hat sehr gut gewählt», lautet heute dort eine Schlagzeile. Und im Kommentar heißt es, der Hass auf Polen und auf seine Geschichte sei endlich gestoppt. Was auch immer damit gemeint sein mag, es ist ein Vorgeschmack auf die nationalistischen Töne, die nach diesem Sieg in Polen wieder lauter werden dürften.
Das war Info 3 News und Hintergründe, kompakt in einer Viertelstunde. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich Daniel Hubacher und Thomas Fuchs.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.